Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jessi Wellmer und Thorsten Schröder.
Hallo und willkommen am Donnerstagabend.
Schönen guten Abend.
Wo ist die Nachricht? Mit der Frage hat der FDP-Chef und Ex-Finanzminister Christian Lindner vor knapp 2 Wochen noch versucht, den Vorwurf herunterzuspielen, die FDP habe über Wochen den Ampelbruch selbst geplant. Was wir jetzt aus einem internen FDP-Strategiepapier erfahren, hat durchaus Nachrichten und auch Gesprächswert. Denn wie so oft im Leben macht der Ton die Musik. Und wenn in dem Papier mit dem Titel D-Day eine der geplanten Phasen des Ampelbruchs Beginn der offenen Feldschlacht heißt, stellt sich schon die Frage, in welcher Grundstimmung sich die Freien Demokraten zu dem Zeitpunkt so befanden, kurz bevor Kanzler Olaf Scholz dem Schlachtplan der FDP bekanntlich zuvorkam und seinen Finanzminister entließ oder, wie Lindner es nennt, ihn auf die Straße setzte. Das nun veröffentlichte Dokument dürfte den Wahlkampf jedenfalls nicht harmonischer gestalten. Frank Jahn.
Diesmal kommt die Veröffentlichung aus der FDP-Zentrale selbst. Auf ihrer Internetseite zeigt sie das Strategiepapier zum Ampel aus. Aus Transparenzgründen, wie sie schreibt. 8 Seiten umfasst dieser Ablaufplan für den gezielten Ausstieg aus der Ampel. Der wörtlich ideale Zeitpunkt für den Bruch wird darin diskutiert. Die Woche ab dem 4. November. D-Day steht drüber, der Begriff, der für die Landung der Alliierten in der Normandie im Zweiten Weltkrieg steht. Dass der Begriff benutzt wurde, hatte die Partei bislang bestritten. Eine Ablaufpyramide zeigt 4 Phasen für den Bruch. Die letzte nennen sie offene Feldschlacht. Die FDP sagt, mit der Veröffentlichung wolle sie falschen Eindrücken von dem Papier vorbeugen. Die Ex-Ampel-Partner nennen es unwürdig, verantwortungslos. Die Grünen empört über Wörter wie D-Day und Feldschlacht.
Diese Wortwahl, ja, diese Positionierung der FDP zeigen 2 Dinge. Sie sollte keine Verantwortung in diesem Land tragen für Entscheidungen hier im Deutschen Bundestag. Und sie ist nicht regierungsfähig.
Ein Mitarbeiterpapier nennt es die FDP. Die Führung habe dieses Papier nicht gekannt. Aber dass die FDP-Spitze über Szenarien für den Bruch nachgedacht hatte, das hat Parteichef Lindner schon nach ersten Berichten bestätigt.
Wo ist die Nachricht? Olaf Scholz hat gestern eingeräumt, dass er bereits im Sommer über meine Entlassung nachgedacht hat. Und selbstverständlich hätte die FDP ohne Wirtschaftswende die Koalition verlassen müssen. Deshalb hatte ich Olaf Scholz ja auch einen gemeinsamen, geordneten Weg zu Neuwahlen vorgeschlagen.
Die Botschaft der FDP, ja, man habe den Ausstieg durchdacht. Andere in der Ampel hätten es aber auch getan. Tatsächlich hatte dann Scholz selbst den Bruch am 6. November mit der Entlassung Lindners vollzogen. Die SPD verlangt eine Entschuldigung der FDP bei den Bürgern.
Da ist teilweise gelogen worden, bis die Balken sich biegen. Und darüber bin ich ehrlicherweise erschüttert, dass das jetzt heute noch mal so auf den Tisch gekommen ist. Ich glaube, die FDP hat versucht, jetzt die Flucht nach vorne anzutreten. Aber wenn man ehrlich sein sollte, dann sollten die, die dafür verantwortlich sind, eher ihren Hut nehmen.
Rücktrittsgründe sieht die FDP-Spitze nicht. Nicht umsonst betont sie wohl, das Papier nicht gekannt zu haben. Mit dem Ausgang des Ganzen ist sie zufrieden. Die in der FDP ungeliebte Ampel ist Geschichte.
Fragen wir nach bei Markus Preis in unserem Hauptstadtstudio. Markus, warum hat die FDP das Papier nun selbst veröffentlicht?
Ja, die offizielle Antwort, die man darauf bekommt, ist einfach, dass es so viele Recherchen gab, so viele Nachfragen. Und damit man nicht alle beantworten muss und im Prinzip auch keine Legenden darum entstehen, habe man sich heute eben entschlossen, das Papier auch nochmal zu veröffentlichen. 8 Seiten, dass man das direkt nachlesen kann. Ich glaube, was auch noch dazu gehörte, ist, dass man auch kommunikativ da nochmal einen kleinen anderen Impuls setzen wollte, nämlich den, dass man auf einmal sagt, das ist nur ein Papier von Mitarbeitern gewesen, die Parteispitze habe davon nichts gewusst. Das ist etwas, was den meisten so in der Argumentation der FDP bislang noch nicht aufgefallen war.
Wenn es denn dazu kommt, will ja Christian Lindner auch in einer neuen Regierung gerne wieder den Job als Finanzminister übernehmen. Wie gut kann man sich das nach so einem Strategiepapier dann vorstellen?
Also da gibt es ja erstmal eine ganze Reihe von Bedingungen. Erstmal muss der Wähler die FDP in eine Position bringen, wo das möglich ist. Dann braucht sie einen Koalitionspartner, der das auch so möchte. Und beide, die Wähler und die möglichen Koalitionspartner, die werden gucken, was sagen denn diese Vorgänge, die wir da jetzt erleben, über die FDP. Und was sagen die? Zwei Dinge kann man klar ableiten. Zum einen ist die FDP eine Partei, die offenbar, wenn sie sieht, dass sie ihre Ziele in einer Regierung nicht mehr umsetzen kann, durchaus auch sehr hart bereit ist, dann eben aus dieser Regierung auszusteigen. Und das andere, was man sieht, ist, dass entweder in dieser Partei Papiere geschrieben werden, die ja starker Tobak sind, aber von denen die Parteiführung nichts weiß, oder eben umgekehrt, dass es eine Partei ist, wo sowas in Auftrag gegeben wird. Und das sagt ja auch etwas über eine Partei.
Mhm. Markus Preis, herzlichen Dank nach Berlin.
Gerne.
Der Winter wird kalt und Kälte nagt an den Menschen, vor allem wenn sie zu Hunderttausenden ohne Strom da sitzen, wie an mehreren Orten in der Ukraine, gerade wieder nach den russischen Angriffen der vergangenen Nacht. Putin hat es passend zum Wintereinbruch auf die Energieinfrastruktur abgesehen und, glaubt man seiner neuesten Drohung, auch auf Entscheidungszentren direkt in Kiew, die er mit Mittelstreckenraketen angreifen könnte. Die russische Armee rückt gerade an wichtigen Frontlinien vor. Dieser dritte Kriegswinter, er wird wohl der härteste bislang werden. Wassili Gulot.
188 russische Raketen und Drohnen bringen die ukrainische Flugabwehr an ihre Grenzen. Viele der Flugkörper sind gleichzeitig am Himmel. Die Luftwaffe wehrt ab, was sie kann, ist aber überfordert. In Odessa schlägt eine russische Rakete im Haus von Svetlana und ihrem Mann ein. Ich wollte aufstehen und irgendwas lag auf mir. Ich konnte nicht raus. Bei Minusgraden müssen Menschen im ganzen Land wieder Schutz vor russischen Angriffen suchen. Russland versucht, das zu zerstören, worauf die Menschen im Winter besonders angewiesen sind: die Versorgung mit Strom, Wärme und Wasser. Hunderttausende Haushalte bleiben ohne Strom, viele davon ganz im Westen der Ukraine. Auch die Wasserversorgung ist in Teilen unterbrochen. Andere können nicht mehr heizen. Russlands Machthaber Putin bezeichnet den Angriff als eine Antwort auf den Einsatz weitreichender westlicher Waffen. Wieder droht er, auch mit dem Einsatz einer russischen Mittelstreckenrakete. Ziele können militärische Einrichtungen, Unternehmen der Verteidigungsindustrie oder Entscheidungszentren in Kiew sein. Von Erpressung spricht der ukrainische Präsident Zelensky und zeigt sich unbeeindruckt. Putin will die Situation jetzt eskalieren, damit Präsident Trump scheitert, damit er den Krieg nicht beenden kann. Putin ist der einzige Schuldige in diesem Krieg und der einzige, der an diesen Krieg glaubt. Besonders groß ist der Druck an der Front. Russland verfügt über mehr Soldaten, mehr Waffen und rückt unter hohen eigenen Verlusten im Osten der Ukraine immer weiter vor. Der Westen trage eine Mitschuld an den Personalproblemen, sagt Militäranalyst Mykola Biliskov. Man habe die Ukraine seit 2022 strukturell ungenügend unterstützt. Wir haben jetzt eine Krise der Infanterie in Qualität und Quantität, weil die ukrainischen Streitkräfte dauerhaft gezwungen sind, mit einem Mangel an Waffen zu arbeiten. Forderungen aus den USA nach einer Herabsetzung des Wehrpflichtalters von 25 auf 18 Jahre kritisiert Biliskov scharf. Man könne die fehlende Munition nicht mit dem Leben junger Menschen ausgleichen, der Zukunft des Landes. Das ist nicht fair gegenüber dem ukrainischen Volk, das schon viel für die europäische und euroatlantische Sicherheit getan hat. Die einzige Lösung in diesem Krieg könnte eine größere Feuerkraft sein, weil die Demografie in der Ukraine ihre Grenzen hat. Zu erwarten, dass die Ukraine diese Grenzen überschreitet, ist naiv, falsch und sehr zynisch. Die ständigen Angriffe Russlands zermürben die Menschen in der Ukraine. Mit jedem weiteren Tag wird das Gefühl der Hoffnung von Verzweiflung überschattet.
Ich spreche mit Sabine Fischer, Politikwissenschaftlerin von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Guten Abend, Frau Fischer.
Guten Abend, Frau Wellme.
Trumps zukünftiger Ukraine-Sondergesandter Keith Kellogg droht damit, Militärhilfen für die Ukraine enorm zu verstärken, wenn Russland nicht bereit ist zu verhandeln. Kann es gelingen, Russland so an den Verhandlungstisch zu zwingen?
Ich denke, das ist die falsche Reihenfolge. Denn solange die Trump-Administration, wenn sie dann im Amt ist, nur droht, wird sich aus meiner Sicht Putin, wird sich das Putin-Regime davon wenig beeindrucken lassen. Momentan hat man in Moskau den Eindruck, man ist in einer Position der Stärke, man kommt auf dem Schlachtfeld gut voran. Und insofern wird das weitergehen, solange von amerikanischer Seite nicht wirklich Taten folgen. Also nur Drohungen, das wird Russland, das sowieso keine wirkliche Verhandlungsbereitschaft hat, nicht an den Verhandlungstisch bringen.
Und auch wenn die Drohungen jetzt stärker werden, stellt sich auch die Frage, müssen wir uns auf erbitterte Angriffe der russischen Armee auf die Ukraine einrichten, weil Russland eben möglicherweise doch versuchen wird, möglichst viele Gebiete zu besetzen, bevor Trump an die Macht kommt. Und dann die Frontlinien einfrieren möchte, wie sein neuer Sondergesandter es ja wohl plant. Glauben Sie, das hat schon was damit zu tun?
Das läuft, und zwar nicht erst seit letzter Woche, seit Russland diese Rakete eingesetzt hat, sondern das läuft seit Wochen. Es ist tatsächlich so, dass beide Kriegsparteien, also die Ukraine und Russland, sich, wenn sie so wollen, auf die amerikanischen Wahlen bereits vorbereitet haben und dass jetzt Russland alle möglichen Instrumente nutzt, um sich militärisch in eine starke Position zu bringen, um dem Westen zu signalisieren, also den USA, Washington, der zukünftigen Administration, um auch die europäischen Verbündeten einzuschüchtern und so die militärische Unterstützung für die Ukraine weiter zu unterlaufen. Also es ist eine Sprache, die da gesprochen wird, die darauf hinausläuft, dass man versucht, sich in eine gute Position zu bringen für den Moment, in dem die neue US-Administration dann ins Amt kommt.
Wenn ich Sie richtig verstehe, heißt es auch, diese jüngste Drohung Putins, in Kiew Entscheidungszentren anzugreifen, wie er es genannt hat, könnte schon eine Reaktion darauf sein oder auch eine Reaktion darauf?
Das ist Teil dieser Signale, die gesendet werden. Man signalisiert sozusagen, wir sind in einer Position der Stärke, wir werden diese Position der Stärke weiter ausbauen, wir nehmen keine Rücksicht. Also es ist ja auch gedroht worden, dass sogar westliche Staaten angegriffen werden könnten letzte Woche. Das ist Teil dieser Signalsprache an Washington, an den Westen, auch an die Ukraine. Insofern ja, das gehört zu diesem Prozess, der jetzt läuft.
Da ist jetzt einerseits die Signalsprache, von der Sie sprechen. Zugleich geht es der russischen Wirtschaft wohl schlecht. Die Kriegswirtschaft verschlingt offenbar 40% der Staatsausgaben. Die Inflation schießt in die Höhe und die Reserven könnten bald aufgebraucht sein. So heißt es. Wie sehr schwächt dies alles Russland wirklich?
Also es sieht so aus, und das ist auch eine Einschätzung, zu der eine ganze Reihe von Ökonomen in der letzten Zeit gekommen sind, dass dieser Konjunkturboost, den die russische Wirtschaft durch den Krieg erst einmal erfahren hat, dass der langsam abflacht, also dass es jetzt, dass Russland sozusagen in eine Flaute geht. Das Wachstum schwächt sich ab und es gibt auch tatsächlich Probleme in Wirtschaftssektoren, die nicht zur Rüstungsindustrie gehören. Die Inflation haben sie verwendet. Die russische Wirtschaft wird dadurch natürlich auch durch diese Entwicklung deutlich verwundbarer. Auch westliche Sanktionen können hier weiter wirken. All das ist richtig. Gleichzeitig ist es allerdings so, dass Russland mit hoher Wahrscheinlichkeit und auch dank der Unterstützung von Drittstaaten wie China, wie Indien etc. weiter die Wirtschaftskraft haben wird, den Krieg weiterzuführen. Also man sollte Russland trotz dieser wirtschaftlichen Schwächung nicht unterschätzen.
Sagt Sabine Fischer, Politikwissenschaftlerin von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Vielen Dank Ihnen.
Das Gespräch haben wir am Abend aufgezeichnet. In der Hauptstadt Litauens zeigen die Busse, für wen die Herzen der meisten beiden schlagen. Es ist sicherlich nicht nur die ideelle Hilfe für die Ukraine, sondern auch der Gedanke daran, dass Litauen durchaus auch ein Ziel der Aggressionspolitik von Putin sein könnte. Die NATO hat ihre Truppen in Litauen deshalb verstärkt. Die Bundeswehr will in Zukunft eine 5000 Soldaten starke Brigade dauerhaft dort stationieren. Und schaut man auf die Landkarte, weiß man schnell, woher die Sorge kommt. Das mit Moskau befreundete Belarus grenzt direkt an und auch Russland und mit seiner Exklave Kaliningrad. Viele im Land haben sich entschlossen, sich nun selbst verteidigen zu wollen. Sophie Donges.
4 Grad, Nieselregen und trotzdem, alle sind pünktlich und hochmotiviert. Die Drohnenkurse sind Teil des litauischen Verteidigungsplans für den Fall eines russischen Angriffs. Wenn es so käme, sollen auch Zivilisten eingesetzt werden. nicht zaghaft sein, erklärt die Trainerin Saulius. Die Drohne ist nicht so empfindlich. Ich baue privat bereits Drohnen zusammen, habe schon Erfahrung, wie sie technisch funktionieren. Und der nächste Schritt ist, jetzt sie auch steuern zu können. Drohnen fliegen, das lernen sie hier, kompakt an einem Wochenende. 1000 Litauerinnen und Litauer sollen jedes Jahr ausgebildet werden, landesweit. Laut Militärakademie ist die Nachfrage nach den Kursen enorm. Jeder, der sich registriert, stimmt automatisch zu, dass seine Daten vom litauischen Verteidigungsministerium gespeichert werden. Im Kriegsfall werden diese Daten dann an Vertreter des litauischen Militärs im ganzen Land weitergegeben. Der Krieg gegen die Ukraine, das könnte nur ein Anfang sein, fürchten viele im Land. Ein militärischer Erfolg Russlands könnte möglicherweise bedeuten, dass auch Litauen ins Visier des Kremls gerät. Auch deshalb kommen jeden Tag Freiwillige in der Hauptstadt Vilnius zusammen und knüpfen Tarnnetze für ukrainische Soldaten. Derzeit in Weiß, damit sie sich im Schnee verstecken können. Nichts tun, das würde sie nicht aushalten, sagt Ramuni, die seit mehr als 2 Jahren mithilft. Als Jugendliche habe ich für unsere Unabhängigkeit von der Sowjetunion gekämpft, war auf allen Kundgebungen. Ich kann da jetzt nicht einfach zuschauen. Fast 1000 Netze haben sie bereits an die Ukraine geliefert. Dieses Mal wird ein Bild von Ramunis 10-jähriger Tochter mit eingewickelt, als kleine Überraschung. Viele Schulen beteiligen sich, auch andere Kinder von Ehrenamtlichen malen Bilder, als liebevollen Gruß, damit die Soldaten wissen, dass sie uns wichtig sind. Die Drohnen fliegen inzwischen sicher über die Kiesgrube, weit weg von der Hauptstadt. Saulius hat den Drohnenschein so gut wie in der Tasche. Ich wünsche mir, dass es keinen Konflikt gibt. Aber wie man so schön sagt, man muss auf das Beste hoffen und sich auf das Schlimmste vorbereiten. Diese Kurse sind nur ein kleiner Teil der Verteidigungsstrategie Litauens. Den Menschen hier hilft es, einen Plan zu haben.
Ob der Black Friday Schwarzer Freitag heißt, weil der Einzelhandel schwarze Zahlen schreiben kann oder weil im Ursprungsland USA einst in vielen Städten am Superschnäppchentag ein so großes Chaos herrschte, dass es für die Polizisten ein schwarzer Tag war, oder ob doch ein US-Börsencrash dahinter steckt, da gehen die Meinungen wirklich auseinander. Der Black Friday hat es jedenfalls längst in all seiner Konsumpracht nach Deutschland geschafft. Der Handel erhofft sich einen schicken Start ins Weihnachtsgeschäft und weil der nicht schick genug sein kann, hat der Black Friday morgen eigentlich schon vergangene Woche begonnen. Jakob Schaumann und Anke Heinhaus.
Die Frankfurter Zeil. Eine der umsatzstärksten Einkaufsmeilen in Deutschland. Dieser Tage steht hier, na klar, alles im Zeichen des Black Friday. 20, 50 bis zu 70% verspricht der Handel dem Kunden.
Ich habe schon alle Weihnachtsgeschenke besorgt. Also ich sammle über das Jahr immer Ideen und Vorschläge und dann denke ich mir, okay, jetzt ist Black Week, vor allem die teuren Sachen lohnen sich richtig, eine Uhr oder Handy oder sonst was. Die
Leute denken dann automatisch, ja, Black Friday, wir müssen hin, kaufen, aber im Endeffekt kauft man unnötiges Zeug.
Vor knapp 20 Jahren ploppte das aus den USA kommende Konsumphänomen erstmals in Deutschland auf. Im vergangenen Jahr machte der Handel an Black Friday und Cyber Monday einen Umsatz von 5,8 Milliarden Euro. Vor allem online gibt es eine regelrechte Rabattschlacht. Egal auf welcher Homepage man landet, überall werden einem Schnäppchen versprochen. Den Black Friday ignorieren, das kann sich kaum ein Händler leisten, so das Preisvergleichsportal Idealo.
Der Handel hat natürlich die Herausforderung, dass er idealerweise am Black Friday teilnehmen muss, damit überhaupt gekauft wird, weil eben der gesamte Handel am Black Friday teilnimmt. Das bedeutet aber auch, dass er bessere Angebote als sonst anbieten muss. Das führt dazu, dass die Marge sinkt.
Was für die Großen und den Onlinehandel ein unverzichtbares Event geworden ist, können sich viele kleinere Einzelhändler nicht leisten. KW Nemati hat einen Laden für Damenbekleidung. Nach langem Rechnen und Kalkulieren gibt es bei ihm in der Black Week 20%.
Damit gehen wir an unsere Grenze. Das ist auch ein sehr faires Angebot, weil wir sowieso nichts Teures im Sortiment haben. Und ansonsten ist es so, dass man sagen muss, natürlich steigert es den Umsatz in der Zeit. Aber die Wochen davor ist es dementsprechend etwas ruhiger. Es ist zum Schluss eher ein Ausgleich, als dass es jetzt zusätzlich mehr Umsatz bringt.
Genau das bestätigt die Unternehmensberatung Carney, die eine Studie zum Konsum und zur Preissetzung am Black Friday durchgeführt hat.
Für den Handel lohnt es sich insbesondere deshalb nicht, weil zwar der Umsatz stark ansteigt, aber große Rabatte gegeben werden. Das heißt, der Profit ist per se schon mal kleiner, als er sein könnte. Aber insbesondere in Kombination damit, dass vor und nach dem Black Friday weniger gekauft wird, ohne Rabatte, wird es dann schwierig.
Egal ob online oder wie hier auf der Zeil in Frankfurt. Der Black Friday will die Menschen zu dem animieren, was sich der Handel erhofft. Konsum satt.
Anja Kohl an der Frankfurter Börse. Anja, unterm Strich, wem bringt dieser Black Friday denn nun wie viel?
Ja, also der Handel profitiert insgesamt schon von dieser Rabattwoche. Mehr als 600 Millionen Euro Gewinn sprangen letztes Jahr raus. Doch die Verbraucher können halt jeden Euro nur einmal ausgeben. Das heißt, mit der Kaufflaute davor und danach bleibt letztlich kaum was übrig, sodass weder der Handel noch die Gesamtwirtschaft substanziell profitieren. Und was die Rabatte angeht, können die täuschen, wenn der Ausgangspreis zuvor angehoben wurde. Und das heißt für die Verbraucher, sie sollten auf jeden Fall den normal üblichen Preis im Vorfeld noch mal checken. Da gibt es auch extra Vergleichsportale dafür. Letztlich ist es so, der Konsum in Deutschland bleibt alles in allem schwach und das, obwohl die Inflation doch merklich zurückgegangen ist auf aktuell 2,2%.
Jetzt hast du schon ein bisschen angedeutet, vielleicht noch mal ein bisschen konkreter, wenn immer von der schwächelnden Wirtschaft hierzulande die Rede ist, können die Konsumenten die deutsche Wirtschaft zumindest etwas gesund kaufen?
Sie können absolut, aber sie tun es nicht. Ne? 90% der Deutschen konsumieren laut einer Studie weniger. Das ist ja eine Wahnsinnszahl. Dabei trägt der Konsum eigentlich die Hälfte zur deutschen Wirtschaftsleistung bei. Doch ein Boom ist nirgendwo in Sicht. Und das ist auch kein Wunder. Denn 4 Jahre lang hat sich ein höheres Preisniveau aufgebaut. Die Sozialbeiträge steigen, die Mieten auch. Das Rentenniveau ist nicht mehr sicher. Dazu die Angst vor Jobverlusten. Keiner weiß, was noch kommt. Also, was tun die Deutschen? Sie legen jeden Cent beiseite. Die Sparquote liegt mit rund 11% so hoch wie zuletzt in den 90er Jahren. Und dabei sind, das ist auch interessant, die Löhne nach Inflation, die Reallöhne im ersten Halbjahr erstmals wieder gestiegen um 3,1%. Nach 3 Jahren mit teils kräftigen Lohnverlusten. Das heißt, einige haben schon etwas mehr im Portemonnaie. Doch die Angst überwiegt halt. Angst frisst Konsum. Und das heißt umgekehrt, wenn die Zuversicht zurückkehren würde, wenn es Lösungen gibt für Probleme, wenn der Optimismus in Deutschland wieder regiert, dann wird auch mehr konsumiert.
Mhm. Anja Kohl von der Frankfurter Börse. Vielen Dank.
Sehr gern.
So, und weiter geht's jetzt erstmal mit Kurznachrichten und mit dir, Thorsten.
Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International übt scharfe Kritik am Vorgehen Israels im Gazastreifen. In einem bislang unveröffentlichten Bericht wirft die Organisation dem Staat Israel vor, Völkermord zu begehen. Der Bericht verweist etwa auf die Zerstörung lebenswichtiger Infrastruktur. 2/3 aller Gebäude wurden laut UN beschädigt oder zerstört. Zudem sei ein Großteil der Bevölkerung von Zwangsvertreibungen betroffen. Trotz der vereinbarten Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon hat es heute erneut Kampfhandlungen gegeben. Die israelische Luftwaffe griff nach eigenen Angaben ein Waffenlager der Hisbollah-Miliz im Süden des Landes an. Bereits zuvor waren nach Medienberichten 2 Menschen durch israelischen Beschuss verletzt worden. Einen Tag nach Beginn der Waffenruhe kehren immer mehr Bewohner zurück in ihre Heimatorte. Viele davon sind stark zerstört. Gesundheitsminister Lauterbach ist wegen seines Corona-Managements während der Pandemie in die Kritik geraten. Auslöser sind Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. Demnach wollte das Robert-Koch-Institut die Risikobewertung Anfang 2022 von sehr hoch auf hoch herabstufen. Lauterbach habe dies dem RKI jedoch verwehrt. Die FDP wirft dem SPD-Politiker Einflussnahme auf die RKI-Bewertung vor und fordert dessen Rücktritt. Lauterbach verteidigte sein Vorgehen und verwies auf die damals anhaltend hohen Todeszahlen. Nach Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine hatten viele Stromerzeuger von den kräftig gestiegenen Preisen profitiert. Um die Strompreisbremse zu finanzieren, waren Sondergewinne der Unternehmen vom Bund einkassiert worden. Das Bundesverfassungsgericht hat jetzt entschieden, wegen der Ausnahmesituation war das Abschöpfen der Gewinne zugunsten der Verbraucher gerechtfertigt. Die Klage von mehreren Ökostromanbietern wurde abgewiesen. Fußball-Bundesligist 1. FC Heidenheim hat am Abend in der Conference League die erste Niederlage kassiert. Gegen den FC Chelsea verlor die Mannschaft zu Hause vor 15.000 Zuschauern mit 0:2.
Algorithmen. Das sind Schritt-für-Schritt-Anleitungen für alle möglichen Aufgaben. Manchmal ganz simpel, manchmal hochkomplex. Überaus nützlich, aber je nachdem, wie sie programmiert sind, auch extrem gefährlich, besonders im Internet. Denn Vernunft und Wahrheit sind Algorithmen erstmal egal. Entscheidend ist gerade in den sozialen Medien viel mehr, wie viele Reaktionen eine Nachricht hervorruft. Deshalb haben es extreme Thesen, gefühlige Botschaften und unrealistische Schönheitsideale immer einfacher. Die werden geklickt und uns deshalb massenhaft aufs Display gespült. Tja, was tun dagegen? Das wird vielerorts überlegt. Aber selten handeln Länder so konsequent wie Australien, das Social Media für unter 16-Jährige komplett verbietet. Christiane Justus.
Der Countdown läuft. Das neue Gesetz wird ihr Leben grundlegend verändern. Noch gehören die Apps zu ihrem Alltag. Nach dem Training kurz TikTok oder Instagram, die Cheerleaderinnen im australischen Gold Coast teilen ihre Videos, nutzen dafür die sozialen Medien. Das können sie in Zukunft nicht mehr. Ich denke, das hat Vor- und Nachteile. Das Gute ist, es wird sicherer für uns. Es sind echt widerliche Typen online. Aber der Nachteil ist, wir finden auf Social Media ja auch unsere Freunde, sehen, wo sie unterwegs sind und kommunizieren viel über diese Plattform. Ein Teamgefühl gibt es bei ihnen auch im Netz. Für ihre Trainerin, die Chefin des Clubs, haben die sozialen Netzwerke einen ganz praktischen Nutzen. Unser gesamtes Marketing läuft über Social Media, Instagram, Facebook. Jetzt ist auch TikTok ein großes Ding geworden. Wir posten vieles und bauen so unsere Mitgliedschaft auf. Ein Mindestalter für soziale Medien. Die Regierung hatte den Vorstoß zuvor begründet. Mobbing, ein verzerrtes Körperbild, Fake News. Die Risiken für Australiens Kinder seien zu groß. 3/4 der australischen Bevölkerung sind laut einer aktuellen Umfrage mit dem Verbot einverstanden. Verantwortlich für die Kontrolle sind nicht die Eltern. Die Tech-Firmen selbst müssen dafür sorgen, dass sich niemand unter 16 Jahren anmeldet. Ob Gesichtserkennung oder auch elektronische Verifikation, Experten wie Tony Allen sind beauftragt, die beste Methode für die Zugangsbeschränkung zu finden. So we got a technology trial starting. Es gibt nun eine Ausschreibung bis nächsten Juni. Wir werden unterschiedliche technologische Möglichkeiten der Alterserkennung prüfen und dann werden sie getestet. Das Gesetz wurde bis zuletzt kontrovers diskutiert. Es gab Bedenken wegen des Datenschutzes und der Kinderrechte. Alicia Rodriguez forscht an der Universität von Brisbane. Für sie ist das Verbot das falsche Instrument. Wenn wir sagen, okay, da ist ein Problem und dann aber die Kinder ausschließen und ihnen die Möglichkeit und das Recht nehmen, sich online zu vernetzen und den Umgang zu lernen, dann ist das nicht richtig. Die eigentliche Diskussion müsste doch lauten, wie können wir das Netz für die Kinder besser machen? Spätestens in einem Jahr soll die Alterskontrolle umgesetzt worden sein. Richtig vorstellen können Sie sich das hier noch nicht. Aber die Cheerleaderinnen versuchen, es sportlich zu nehmen.
Ein Social-Media-Verbot für Heranwachsende. Dazu die Meinung von Svea Eckert vom Norddeutschen Rundfunk.
Auch auf die Gefahr hin, dass ich mich bei meinen Kindern und einer ganzen Altersgruppe gleich richtig unbeliebt mache, ich finde gut, was die Australier heute beschlossen haben. Ich halte das Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren für richtig. Seit Jahren beschäftige ich mich mit den Auswirkungen von TikTok und Co. Spreche mit Kindern, Jugendlichen, Eltern und Verantwortlichen. Vor einiger Zeit habe ich länger zu Instagram und Magersucht recherchiert. Das war für mich der Wendepunkt. Natürlich sind soziale Medien nicht allein Verursacher solcher schlimmen Erkrankungen wie Ess- und Angststörungen oder Depressionen. Aber sie gießen Öl ins Feuer. Bei einer Altersgruppe, die gerade in der Pubertät sehr verletzlich ist. Natürlich weiß ich, dass ich krank bin, haben mir die Mädchen damals erzählt. Aber die Likes würden ihnen guttun. Also Herzchen und Zuspruch für Fotos von viel zu dünnen Körpern. Anleitungen auf TikTok und Instagram, wie man noch weniger essen kann. Dazu noch zerstörerische Nachrichten von widerlichen Typen. Und die Eltern? Oft hilflos. Ein Verbot macht es einfacher. Denn wenn keiner darf, dann fühlt sich niemand ausgeschlossen. Ein "aber alle anderen dürfen doch", das gäbe es dann nicht mehr und niemand würde was verpassen. Australien macht einen mutigen Schritt. Ich frage mich nur, geht das Gesetz weit genug? Denn Messenger-Dienste wie WhatsApp sind nicht davon betroffen. Oder gelingt die Altersüberprüfung? Ich finde jedenfalls, wir sollten uns das Experiment auf der Südhalbkugel ganz genau anschauen.
Wecker rasseln und um 6 Uhr in der Früh, das kann richtig nerven. Vor allem jetzt, wo es draußen noch so kartoffelkellerdunkel ist. Aber aufgeweckt zu sein, das kann ja nie schaden. Erst recht, wenn es Zeit wird für die Morgenroutine. Und die muss nicht aus Marmeladenbrot oder Müsli, aus Rumpfbeugen oder Rückenschule bestehen. Nein, die kann auch im Angesicht der Disco-Kugel stattfinden. Bei einer der Wake-up-Partys, die gerade manche Orte wach küssen. Und das ist nichts anderes als tanzen zu gehen, noch bevor der Job beginnt. Katharina Spreyer über morgendliches Amüsieren.
Die Stadt wacht gerade erst auf. Aber die Schlange vor diesem Kölner Club ist schon lang. Es ist 6 Uhr. Sascha und Lisa sind unter den Ersten und wollen tanzend in ihren Tag starten.
Wir sind Frühaufsteher und dachten schon mal, wer noch so früh aufsteht. Und so eine coole Aktion, um so einen Tag zu starten.
Die Tanzfläche füllt sich schnell. Inzwischen ist es 6.30 Uhr. Alle sind schon hellwach. Statt Cocktails gibt es Kaffee. Ingwer-Shot statt Schnaps, wie für Annalena, Erzieherin. Die 27-Jährige muss eigentlich immer früh in der Kita sein. Heute hat sie frei und wollte das Wachtanzen mal ausprobieren.
Ich trinke eigentlich nie Alkohol, auch beim Techno-Feiern. Deswegen, also ich brauche das gar nicht. Und ja, also generell Kaffee reicht auf jeden Fall aus.
Die Party findet zum ersten Mal in Deutschland statt, so die Veranstalter. Die 200 Tickets waren schnell vergriffen.
Dass es so schnell ausverkauft ist, hatten wir jetzt auch nicht gedacht. Wir haben extra natürlich mit einem kleineren Laden angefangen. Aber ja, es ist witzig und es wurde auch direkt schon getanzt und irgendwie ging es voll auf.
Der Trend kommt aus den USA, ist aber inzwischen in Europa angekommen. Zum Beispiel auch in Utrecht in den Niederlanden. Hier sind die Frühaufsteherpartys schon eine echte Institution. Vor allem bei jungen Workaholics beliebt. Dampf ablassen vor der Arbeit. Es gibt Rührei-Frühstück und Liveband. Morgens müsse man sich was einfallen lassen, um die Party anzuheizen, erzählt Betreiber Tanno Wittkamp. Die Stimmung dafür einzigartig.
Ich bin nicht anti-Alkohol, sind wir alle nicht. Aber ich bin für diesen Vibe. Alle sind viel enthusiastischer und viel netter. Ich hätte das gerne jeden Tag. Das sind die besten Partys, auf die ich gehe.
Zurück in Köln. Die Uhrzeit ist hier vergessen. Müdigkeit weggetanzt.
Andere machen morgens Yoga, ja, und wir sind einfach hier. Also, ja, ist unser Morgensport.
Also ich denke mal, ich hau eine halbe Stunde ab, gehe dann noch ins Büro und muss dann noch ein bisschen arbeiten.
Erst feiern, dann zur Arbeit. Während im Club schon aufgeräumt wird. So, als wäre nichts gewesen. Ein ganz normaler Donnerstagmorgen, aber eben nur fast.
Okay, dann gucken wir doch mal, mit welchem Wetter wir morgen früh aufwachen, um dann losdancen zu können. Ist ja klar, Stefan. Also was gibt's zum Munterwerden?
Ja, Jessie, ich wecke uns dann jetzt hiermit mal alle auf und wir gucken doch schon mal direkt auf das Thema weiße Weihnachten. Das wäre doch jetzt mal was. Denn wir sehen ja schon wunderschön, wie die Schneeflocken rieseln und wir gucken jetzt, nein, es ist nicht, dass wir übermorgen schon Weihnachten haben. Sie haben also nicht verschlafen. Wir haben mal die Wahrscheinlichkeiten herausgepickt. Also wie wahrscheinlich sind eigentlich weiße Weihnachten bei uns in Deutschland? Und da sehen wir vor allen Dingen, im Flachland ist das Ganze eine recht schwierige Angelegenheit, nur so 10%, in der Landesmitte rund 30. Am besten kommen die Mittelgebirge davon. Natürlich können wir jetzt noch nicht sagen, wie dieses Jahr Weihnachten wird. Da müssen wir dann wirklich so etwa 5 bis 10 Tage vor dem Heiligen Abend noch mal genauer drauf gucken. Jetzt aber erstmal zurück zu unserem Wetter und zur Isobarenkarte mal einmal ganz kurz. Wir sehen morgen ein Hochdruckgebiet über uns. Das heißt, wir kriegen es mit ruhigem Wetter zu tun. Heute Nacht sind vor allen Dingen im Osten und Südosten noch viele Wolken unterwegs, die noch Regen in den Mittelgebirgen auch Schnee bringen. Ansonsten klart der Himmel teilweise auf. Es kann glatt werden durch gefrierende Nässe, wo die Temperaturen runtergehen. Teilweise bildet sich Nebel, teilweise ist es morgen vor allem im Westen und Südwesten aber auch richtig schön sonnig, vor allem auf den Bergen. Die Temperaturen gehen heute Nacht zurück auf Werte zwischen 6 Grad auf Helgoland und minus 5 Grad in manchen Alpentälern. Morgen tagsüber, je nach Sonnenschein, erwarten wir Höchstwerte zwischen 2 und 8 Grad. Die 8 Grad gibt es beispielsweise oben im Schwarzwald. Und die weiteren Aussichten für die nächsten Tage: Es bleibt bei Hochdruckeinfluss viel Sonnenschein. Neben einigen Nebelfeldern, die tagsüber auch mal etwas zäher sein können, am Samstag im Norden dichte Wolken. Aber es bleibt auf jeden Fall trocken in den nächsten Tagen.
Also mit Schnee anfangen und mit Sonne aufhören, besser als jeder Tanz. Dankeschön, Stefan Labs. Danke.
Gerne.
So, und wir machen jetzt hier mal das Licht aus und überlassen den Flimmerkasten der Satire.
Und dazu begrüßt Sie gleich das Team von Extra 3.
Morgen sind wir wieder da zur Freitagszeit 21:45 Uhr. Tschüss.
Tschüss.